begegnen, um ihre Verachtung für die Belagerer auszudrücken. Sie pissen auf Sklaven und zeigen damit, wie wenig sie uns fürchten, dachte sie. Das würden sie niemals wagen, wenn ein Kalasar der Dothraki vor ihren Toren stünde.
Auf diese Beleidigung müssen wir reagieren, drängte Arstan erneut.
Das werden wir auch, sagte Dani, während der Held seinen Penis wieder verstaute. Sag dem starken Belbas, ich brauche ihn. Sie fanden den riesigen braunen Eunuchen im Schatten ihres Pavillons, wo er saß und eine Wurst aß. Er beendete sein Mahl mit drei Bissen, wischte sich die schmierigen Hände an der Hose sauber und schickte Arstan Weißbart los, ihm seine Waffe zu bringen. Der betagte Knappe schärfte Belbas Arak jeden Abend und rieb ihn mit leuchtend rotem Öl ein. Als Weißbart das Schwert brachte, begutachtete der starke Belbas die Schneide, grunzte, schob die Klinge wieder in die Scheide und band sich den Schwertgurt um den gewaltigen Bauch. Arstan hatte auch den Schild mitgebracht, eine runde Stahlscheibe, die kaum größer war als ein Teller und die der Eunuch mit der Hand hielt und nicht, wie in Westeros üblich, mit Riemen am Unterarm befestigte.
»Besorg mir Leber und Zwiebeln, Weißbart«, sagte Belvas. »Nicht für jetzt, sondern für hinterher. Töten macht den starken Belvas hungrig.«
Er wartete keine Erwiderung ab, sondern marschierte aus dem Olivenhain auf Oznak zu Pal zu.
»Warum er, Khaleesi?« wollte Rakaro wissen.
»Er ist fett und dumm. Der starke Belbas hat hier als Sklave in den Kampfarenen gedient. Wenn dieser hochgeborene Oznak gegen einen solchen Mann fällt, beschämt es die großen Meister, während im Falle eines Sieges, nun, es wäre ein armseliger Sieg für einen solchen Edelmann, einer, auf den Meereen kaum stolz sein kann.« Und anders als Ser Jorah, Dario, der braune Ben und ihre drei Blutreiter, führte der Eunuch keine Truppen an, plante keine Schlachten und stand ihr nie mit Rat und Tat zur Seite. Er ist nur ständig, prahlt und brüllt Arstan Weißbart an. Belvas war derjenige, auf den sie am leichtesten verzichten konnte. Und außerdem war es an der Zeit, den Beschützer auf die Probe zu stellen, den ihr Magister Illyrio geschickt hatte. Wellen der Erregung durchliefen die Belagerungslinien, als Belvas auf die Stadt zutrottete, von den Mauern und Türmen Meereens ertönte dagegen weiter Hohn und Spott. Oznak Zopal stieg wieder auf und wartete mit aufrechter Lanze. Das Streitross warf ungeduldig den Kopf hin und her und stampfte mit den Hufen auf den sandigen Boden. Im Vergleich zu dem Helden auf seinem Pferd wirkte der eigentlich massige Eunuch klein.
»Ein ritterlicher Mann würde absteigen«, sagte Arstan.
Oznak Zopal senkte die Lanze und griff an. Belvas blieb breitbeinig stehen. In einer Hand hielt er den kleinen runden Schild, in der anderen den geschwungenen Arak, den Arstan stets mit solcher Sorgfalt wetzte. Sein großer brauner Bauch und seine Hängebrüste über der gelben Seidenschärpe waren nackt, und außer der nietenbesetzten, absurd kleinen Lederweste, die kaum seine Brustwarzen bedeckte, trug er keinerlei Rüstung.
»Wir hätten ihm ein Kettenhemd geben sollen«, meinte Dani plötzlich besorgt.
»Ein Kettenhemd würde ihn nur behindern«, erwiderte Ser Jorah. »In den Arenen trägt niemand eine Rüstung. Die Zuschauer kommen schließlich, weil sie Blut sehen wollen.«
Die Hufe des weißen Schlachtrosses wirbelten Staub auf. Oznak donnerte auf den starken Belvas zu, sein gestreifter Mantel wehte im Wind. Ganz Meereen schien ihm zuzujubeln. Die Anfeuerungen der Belagerer klangen dagegen leise und dünn. Die Unberührten standen schweigend in ihren Reihen und schauten mit versteinerten Mienen zu. Auch Belvas selbst hätte aus Stein sein können. Der Streithengst preschte genau auf ihn zu, seine Weste spannte sich über den breiten Rücken. Oznaks Lanze zielte auf seine Brust. Die helle Stahlspitze funkelte im Sonnenlicht.
»Er wird ihn aufspießen«, dachte sie, als der Eunuch zur Seite wirbelte.
Und im nächsten Augenblick war der Reiter an ihm vorbei, wendete das Pferd und hob die Lanze erneut.
Belvas machte keine Anstalten, ihn anzugreifen. Die Mirena auf den Mauern brüllten noch lauter.
»Was tut er da?« erkundigte sich Dani.
»Er bietet dem Pöbel etwas«, sagte Ser Jorah. Otsnag ritt in weitem Bogen um Belvas herum, dann trieb er dem Pferd die Sporen in die Flanken und griff von Neuem an. Und wieder wartete Belvas, wich im letzten Moment aus und stieß die Spitze der Lanze zur Seite. Dani hörte das dröhnende Lachen des Eunuchen über die Ebene hallen, während der Held an ihm vorbeiprescht.
»Die Lanze ist zu lang«, erklärte Ser Jorah. »Belvas braucht lediglich der Spitze auszuweichen. Dieser Narr sollte lieber versuchen, Belvas niederzureiten, anstatt ihn so hübsch aufzuspießen.«
Otsnag zu Pal griff ein drittes Mal an, und jetzt sah auch Dani, dass er an Belvas vorbeiritt, wie es die Ritter von Westeros im Tjost taten, und nicht auf ihn zu, wie ein angreifender Dothraki. Auf dem ebenen Boden erreichte das Streitross eine ordentliche Geschwindigkeit, allerdings machte dies es dem Eunuchen auch leicht, sich der unhandlichen 14-Fuß-Lanze zu entziehen. Mirens Held in Rosa und Weiß versuchte sich diesmal darauf einzustellen und schwenkte die Lanze im letzten Moment zur Seite, um den starken Belvas zu erwischen, wenn er auswich. Freilich hatte der Eunuch mit einer solchen List gerechnet und duckte sich diesmal einfach, anstatt nach rechts zu treten. Die Lanze fuhr über seinen Kopf hinweg, ohne Schaden anzurichten. Und plötzlich rollte sich Belvas ab und zog mit dem Arrak einen silbernen Bogen durch die Luft. Sie hörten das Pferd durchdringend wiehern, als die Klinge sich in seine Beine verbiss. Dann stürzte es und der Held fiel aus dem Sattel und ging zu Boden. Jäh machte sich Schweigen auf den gemauerten Wehrgängen von Meereen breit. Hingegen jubelten und höhnten jetzt Danis Anhänger. Otsnag gelang es, auf die Beine zu kommen und sein Schwert zu ziehen, ehe der starke Belvas ihn erreicht hatte. Stahl traf klirrend auf Stahl, und ein Hieb folgte dem anderen, zu wild und schnell, als dass Dani sie voneinander hätte unterscheiden können. Es dauerte höchstens ein Dutzend Augenblicke, da blutete Belvas aus einem Schnitt unterhalb der Brust. Otsnag zu Pal jedoch